In einem Weidener Restaurant trinkt ein Mann ein Glas Champagner aus einer verschlossenen Flasche. Kurze Zeit später ist er tot. Wie sich im Nachhinein herausstellte, befand sich in der Flasche eine Droge. Liquid Ecstasy. In der zweiten Folge von Mit Herz und Hirn dreht sich alles um die Auswirkungen von Alkohol und Drogen auf den Körper. Gemeinsam mit Dr. Stefan Schmidt vom Uniklinikum Regensburg wollen wir den Weg von Rauschmitteln durch den Körper verfolgen. Der Mediziner beantwortet außerdem die Frage, ob Ärzte Drogenkonsum melden müssen und verrät, wie man einen Kater schon bei der Party abmildert. Dieser Podcast behandelt medizinische Themen. Er ersetzt keinen Arztbesuch. Sollten Sie sich schlecht fühlen, wenden Sie sich an Ihren Hausarzt oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 116 117. Herzlich willkommen, Herr Dr. Schmidt. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Sie sind stellvertretender Klinikdirektor der Inneren Medizin 1 und Leiter der dortigen Intensivstation am Uniklinikum in Regensburg. Vielleicht stellen Sie sich selber einfach noch mal kurz vor und erzählen, was Sie so machen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich bin hier der stellvertretende Leiter der Inneren Medizin 1. Wir beschäftigen uns mit Gastroenterologie, aber auch mit Vergiftungen, mit Endokrinologie, also der Erkrankung der Drüsen, auch mit Infektionserkrankungen. Und einer meiner klinischen Schwerpunkte ist die Intensivmedizin. Hier leite ich die Intensivstation, wo wir Patienten mit Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, der Leber, Infektionen, aber auch eben ganz, ganz schweren Vergiftungen aus dem gesamten Großraum, aus Gesamt-Süddeutschland behandeln.
Das heißt, Sie beschäftigen sich ja viel mit dem Inneren des Körpers, also auch genau dem Ort, an dem auch zum Beispiel Alkohol verstoffwechselt wird. Wie viel Alkohol trinkt eigentlich so der Durchschnittsdeutsche im Jahr?
Genau, richtig. Also wir beschäftigen uns mit der Leber. Das ist einer unserer Schwerpunkte als Gastroenterologen. Und natürlich ist die Leber der Hauptabbauort von Alkohol. Mhm. Und deswegen ist Ihre Frage sehr, sehr gut, die Sie stellen. Und das ist wahnsinnig hoch. Der Durchschnittsdeutsche trinkt tatsächlich 10 Liter reinen Alkohol pro Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. Meistens Bier, aber auch Wein. Dann kommen noch andere Spirituosen dazu. In den letzten Jahren, wenn man jetzt mal den Langzeitverlauf des Konsums anschaut, hat es schon abgenommen. Das waren 1970, 1980 waren es noch 15 Liter. Also es ist abnehmend insgesamt. Aber 10 Liter, wenn man sich das mal vorstellt, das ist immer noch eine riesige Menge reiner Alkohol.
Vielleicht können wir einfach mal so den Weg des Alkohols durch unseren Körper ein bisschen nachvollziehen, welche Organe sind da beteiligt?
Genau, also man trinkt ja den Alkohol, schluckt ihn runter, dann geht er durch die Speiseröhre durch. Dann ist er im Magen, dort wird er schon teilweise resorbiert, aber der größte Teil der Resorption findet im Dünndarm statt, also im Zwölffingerdarm, aber auch im weiter unten. Das ist ein ganz langer Darmabschnitt. Im Jejunum und im Ilium wird der Alkohol resorbiert. Und dann geht der ganz, ganz schnell in die Blutbahn über und in die gut durchbluteten Organe. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, welche Organe sind denn gut durchblutet, dann denken wir ans Erste natürlich ans Gehirn. Dort macht er auch die Effekte, die wir kennen, über die wir vielleicht später noch zum Sprechen kommen, aber auch in die Leber. Und das ist der Hauptabbauort, eben die Leber, unser ganz freundliches, stilles Organ, das das alles ganz leise macht, bis eben nicht mehr kann, die Leber in seltenen Fällen. Mhm.
Sie haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, oft hat Alkohol ja auch fühlbare Folgen. Viele Menschen werden irgendwie geselliger und lustiger. Wie kommt das denn zustande?
Also Alkohol ist letztendlich einfach ein Zellgift und geht dann sehr schnell ins Gehirn über die Blut-Hirn-Schranke und wirkt dort auf die Neurotransmitter, also auf diese ganzen kleinen Substanzen, die zwischen den Zellen hier hin und her gehen. Und dort löst er einfach auch Glückgefühle aus. Also das heißt, man fühlt sich einfach glücklicher, wenn man Alkohol in einer niedrigen Dosierung im Körper hat. Und das ist auch der Grund, warum Alkohol so viel konsumiert wird. Also ist eigentlich ein Zellgift, das je nach Konzentration verschieden wirkt. Und niedrig dosiert löst es eben Glückgefühle aus bei den meisten Menschen.
Also wirkt es eben auch ein bisschen wie eine Droge, kann man sagen.
Genau, Alkohol ist eine Droge, ist eine legale Droge. Es wirkt eben im Vergleich zu anderen Drogen durchaus in einer ähnlichen Wirkung. Natürlich nicht, ist es nicht so extrem gefährlich wie die illegalen Drogen, aber es ist eine Droge. Ist es.
Es ist ja aber so, wenn man eben ein bisschen zu viel getrunken hat, dann geht es einem auch oft schlecht, vor allem oft am nächsten Tag. Was ist denn da der Hintergrund oder eben anders gefragt, warum bekommen wir einen Kater?
Ja, also der Kater, der tritt ja typischerweise am nächsten Tag auf. Da gibt es ganz verschiedene Ursachen für den Kater. Die Hauptursache ist, dass Alkohol einfach den Körper Wasser entzieht. Das heißt, wir verlieren durch den Alkoholkonsum wahnsinnig viel Wasser. Und allein das macht Kopfschmerzen, das macht die Übelkeit, das macht es, dass wir uns einfach schlecht fühlen. Ein anderer Grund ist natürlich, dass der Alkohol abgebaut werden muss und dann ganz viel Blutzucker verbraucht, ganz viel Glukose wird verbraucht. Die fehlt uns an anderen Orten, nämlich auch im Kopf. Da kriegen wir die Kopfschmerzen, das ist der zweite Grund. Und der dritte Grund ist natürlich die Begleitstoffe, die hier in den Alkohol drin sind, also in den Getränken auch drin sind. Und je mehr wir durcheinander trinken, desto mehr Begleitstoffe hat man und desto größer ist dann auch der Kater am nächsten Tag. Also das sind so die Hauptursachen für den sogenannten Kater, was ja eventuell von Katar kommt, so. Oder eben auch, dass man sich so schlecht fühlt wie eine Katze, ein Katzenjammer ist. Also das sind die Hauptabstammungen, so leitet man sich das her, woher dieses Wort Kater denn überhaupt kommt.
Ja, ganz interessant. Stimmt, das hat man sich vielleicht immer schon mal gefragt, aber so richtig weiß es irgendwie keiner. Nee.
Weiß es nicht, genau.
Was würden Sie denn jetzt aus medizinischer Sicht raten, wenn man quasi schon am Partyabend etwas tun will, um diesen Kater entgegenzuwirken?
Ja, das eine ist natürlich völlig klar, so wenig wie es geht, Alkohol zu sich nehmen. Das ist natürlich der Haupttipp, den man haben kann. Aber man kann sonst auch was machen, wenn man einfach mal mit Freunden feiert und so weiter und dem Kater vorbeugen will, so weit wie es geht, kann man schon einige Tipps noch zusätzlich geben, neben nichts trinken, was natürlich selbsterklärend ist. Also das heißt, man sollte zum Beispiel nicht rauchen, weil das Rauchen durch die Giftstoffe, die man da zu sich nimmt, belastet den Körper zusätzlich und führt dann zusätzlich zu einem verstärkten Kater. Andererseits sollte man möglichst viel Wasser zu sich nehmen, also nicht alkoholische Getränke noch trinken, sei es ein Limo, sei es ein Wasser, sei es auch ein Cola, weil eben der Alkohol, wie ich ja gesagt habe, dehydrierend wirkt. Also das heißt, das ist noch ein ganz wichtiger Tipp. Und natürlich sollte man sich gesund ernähren, also ausgewogene Ernährung, viel Obst, viel Gemüse essen und so weiter. Also so kann man einen Kater durchaus vorbeugen. Wovon ich nichts halte, was man oft im Ausland sieht, dass man präemptiv sich eine Infusion geben lässt. Da ist ja oft ein Geschäftsmodell im Ausland. Das befürworte ich nicht, weil es eben ein medizinischer Eingriff ist, wieder mit Nebenwirkungen und so weiter und so fort. Aber diese Tipps, die ich hier so in meinem ersten Teil gegeben habe, die sind ja harmlos, sind gut für den Körper und die kann, glaube ich, jeder beherzigen.
Genau. Dann sprechen wir vielleicht mal kurz über die Alkoholmenge. Natürlich eben, dass man nicht zu viel trinken soll, ist irgendwie klar. Es gibt ja auch so dieses verbreitete Gerücht vielleicht, dass so ein Glas Rotwein am Tag gesund wäre oder gut fürs Herz. Stimmt das oder ist da was dran?
Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Es gibt tatsächlich Studien, die belegen, dass ein Gläschen Rotwein am Abend durchaus gut fürs Herz, gut für den Kreislauf ist, dass es vorbeugend ist gegen kardiovaskuläre Erkrankungen und so weiter. Aber insgesamt muss man sich immer im Klaren sein, dass die Risiken beim Alkoholkonsum überwiegen. Also das heißt, die überwiegen auch das Gute, was man sich damit tut. Also man kann nicht sagen, man trinkt Alkohol, um für seine Gesundheit was Gutes zu tun. Es gibt keine Alkoholmenge und kein alkoholisches Getränk, welches gut für die Gesundheit ist. Also auch dieses kleine Gläschen Rotwein am Abend, da ist sicherlich nichts dagegen einzuwenden, aber man tut es nicht, um seine Gesundheit letztendlich damit zu fördern. Man macht es aus anderen Gründen, die ja durchaus okay ist, obliegt ja jedem selber, aber nicht für die Gesundheit, dass man gesünder wird dadurch.
Also es ist nur ein Wunschdenken quasi als Begründung.
Es ist ein Wunschdenken. Man sieht sich damit eben einen Teilaspekt an, das ist auch richtig. Aber natürlich macht man damit auch andere Aspekte seiner Gesundheit wieder schlechter und insgesamt überwiegt das, was man schlechter macht, sodass insgesamt keine positiven Effekte für die Gesundheit hat, das eine Gläschen Alkohol dann am Abend, genau.
Ab welchen Mengen wird denn Alkoholkonsum gefährlich und welche Schäden können eben an den Organen entstehen?
Genau, also das ist unterschiedlich, je nach Geschlecht. Man spricht jetzt bei der Frau von 12 Gramm reinen Alkohol pro Tag und beim Mann von 24 Gramm Alkohol, reinen Alkohol pro Tag. Da kann man jetzt wahrscheinlich gar nicht so viel damit anfangen, was das ist. Also man kann sich so vorstellen, ein halber Liter Bier, da sind so 20 Gramm Alkohol drin. Mhm. Wenn man sieht, so 0,33er Bier, das sind so 13 Gramm, so kann man sich es vielleicht am besten merken. Also für den Mann ein halber Liter Bier und für eine Frau 0,33. Und das ist so die Grenze des täglichen Alkoholkonsums, ab dem es dann gefährlich wird. Und man sollte mindestens 2 Tage, das sagt auch die WHO, in der Woche keinen Alkohol trinken. Also das sind so die Empfehlungen, wo dann über dieser Grenze der sogenannte riskante Alkoholkonsum beginnt, wenn man mehr trinkt als diese 12 bzw. 24 Gramm. Die unterschiedlichen Schwellenwerte bei Mann und Frau sind in erster Linie auch mit dem Wassergehalt wieder bedingt, weil eben im Körper der Frau ein bisschen weniger Wasser drinnen ist und so erklären sich die verschiedenen Grenzwerte, wesentlichen, die es da gibt.
Wenn man jetzt eben über diesen Schwellenwert kommt, wird dann nur die Leber geschädigt oder werden auch noch andere Organe in Mitleidenschaft gezogen?
Ganz viele andere Organe werden da in Mitleidenschaft gezogen und insbesondere auch das Gehirn, weil dort kommt ja der Alkohol hin, macht die wünschenswerten Effekte, über die wir ja diskutiert haben. Andererseits schädigt es natürlich auch die Zellen und führt in erster Linie zu ganz, ganz vielen psychischen Erkrankungen, sehr gefährlich sind Alkoholabhängigkeit, dann natürlich zu Verletzungen indirekt führt Alkohol, wenn man alkoholisiert irgendwie stürzt oder einen Unfall baut und so weiter und so fort. Und Abhängigkeit, natürlich dann Gewalt und so weiter. Mhm. Aber Sie haben schon angesprochen, ganz wichtig, die Leber, für mich auch als Hepatologen, Leberzirrhose, alkoholische Leberzirrhose. Und man merkt es eben erst, wenn die Leber schon schwer geschädigt ist, wenn eine sehr schwere Leberzirrhose vorliegt, eine sogenannte Child-C-Zirrhose, also der schwerste Grad der Leberzirrhose. Sonst merkt man das ganz lang nicht, weil eben die Leber nicht schmerzt, anders als das Herz, weil da keine Nerven drinnen sind in der Leber oder wenig Nerven. Und darum merkt man das praktisch nicht, dass sich die Leber langsam umbaut und immer kleiner wird und es einem einfach irgendwann nicht mehr schafft.
Also oft ist es vielleicht schon zu spät dann sozusagen.
Oft ist es schon zu spät. Die Leber ist schon klein und sehr strumpelt, kann sich auch, wenn man sofort aufhört, nicht mehr regenerieren. Und deswegen sollte man wirklich maßvoll Alkohol zu sich nehmen und alle Vorsorgeuntersuchungen und beim Hausarzt regelmäßig in Anspruch nehmen.
Ja, so viel mal zur legalen Droge Alkohol. Ja. Daneben gibt es aber noch viele andere Substanzen, oft auch verbotene Substanzen, die Menschen konsumieren. Auf jede einzelne können wir gar nicht eingehen, weil das würde natürlich den Rahmen sprengen. Ja. Im Fall des Weidener Restaurants war es ja Ecstasy, das unwissentlicherweise in der Flasche war.
Genau.
Sie haben auch einen Patienten bei sich im Klinikum behandelt tatsächlich.
Ja.
Genau. Ganz allgemein gesprochen, nicht auf den Fall bezogen, welche Schäden ruft Ecstasy im Körper hervor?
Also das Ecstasy ruft sehr, sehr schwere Schäden hervor. Das ist ja MDMA, ist das. Das ist eine chemische Verbindung, ist das. Und es kann schwere Schäden letztendlich an allen Organen machen, auch insbesondere bei einer Überdosierung oder wenn das regelmäßig zu sich genommen wird. Also einerseits ist natürlich dieses enorme Abhängigkeitspotenzial, das Suchtpotenzial ganz enorm, ganz maximal. Zum anderen führt es zu psychischen Erkrankungen, zu Wahnvorstellungen, zu Halluzinationen, die auch anhalten, wenn das schon lang weg ist, das Ecstasy, zu Konzentrationsstörungen, zu Müdigkeit, zu Störungen des Tag-Nacht-Rhythmus und so weiter. Das sind so die klassischen Nebenwirkungen, die man in der üblichen Dosierung findet. Wie wir alle wissen, ist es ja in diesem Weidner-Fall in einer extrem hohen Dosierung hier in der Flasche gewesen, weil die ja eigentlich zum Schmuggel, zum Transport ja bestimmt war. Und da kann es natürlich noch sehr, sehr viele andere schwerste Schäden machen. Also man kann hier letztendlich sagen, es kann schwere Blutdruckentgleisungen machen, es kann schwerste Herzrhythmusstörungen machen und es kann letztendlich auch die Niere betreffen. Also es kann wirklich alle Organe betreffen und insbesondere natürlich die Herzrhythmusstörungen. Wir wissen, das sind sehr, sehr gefährlich. Und der Blutdruck und die Elektrolytschwankungen, also Kalium, Natrium, Magnesium und so weiter. Also das sind die Hauptfaktoren, die das eben bei einer Überdosierung so extrem lebensbedrohlich machen, das Ganze.
Und das kann auch tödlich enden dann.
Es kann auch tödlich enden, insbesondere in solchen wirklich extrem hohen Dosierungen, wie wir es in dem Weidner Fall gesehen haben, wie man es aber auch aus holländischen Fällen ja kennt oder wie man es eben auch in Australien ja schon des Längeren, dort wird ja das schon seit, wird Champagner ja schon des Längeren zum Schmuggel eingesetzt und da kennt man eben diese extrem hohen Dosierungen her.
Wenn jetzt jemand eine Substanz wie eben das Liquid Ecstasy in einer niedrigeren Dosierung zu sich nimmt, wie kommt denn dann dieser Rauschzustand zustande? Also wo wirkt die Droge?
Die geht auch wieder direkt ins Gehirn, ähnlich wie der Alkohol, und wirkt da auch auf diese gesamten Transmitterkomplex im Gehirn, auf viele, viele Teile des Gehirns und löst eben hier auch Glücksgefühle aus, man ist weniger müde und so weiter und so fort. Also es wirkt, ist auch wieder ein Nervengift, das hier auf diese Transmitter im Gehirn wirkt.
Dann vielleicht eine Frage, wir wollen natürlich niemanden zu irgendeinem Konsum hier ermuntern, aber wenn ich denn zum Beispiel eine illegale Droge genommen habe und dann merke, mir geht's schlecht, ich muss jetzt ins Krankenhaus, muss ich dann Angst haben, dass mein Arzt das meldet der Polizei oder wie ist es da mit der Schweigepflicht?
Der Arzt unterliegt der Schweigepflicht, also das heißt, wir müssen das nicht melden und es wird vom Arzt auch nicht routinehaft gemeldet, außer es sind andere schwerwiegende Gründe vorliegen. Also man kann schon Konstellationen sich vorstellen, wo man die Polizei informieren muss, aber ihre Frage kann man in der Regel mit Nein beantworten. Also das sollte auch keinen aufhalten, da zum Arzt zu gehen oder auch andere dann den Notarzt zu rufen und so weiter. Ich bin selber Notarzt. Ich hatte schon viele Einsätze in Verbindung mit Drogen, wo der Notarzteinsatz wirklich lebensrettend war. Wenn da die Beistehenden den Notarzt nicht gerufen hätten, dann wäre das für den Betroffenen tödlich ausgegangen. Das heißt, hier wirklich nicht negative Folgen von rechtlicher Seite fürchten, sondern auch wirklich den Arzt aufsuchen oder den Notarzt herbeirufen, weil das kann wirklich das Leben retten des Patienten.
Wie ist es denn mit dem Nachweis von Drogen? Wie lange ist zum Beispiel Ecstasy nachweisbar und gibt es verschiedene Unterschiede zwischen Substanzen vielleicht?
Ja, also das ist ganz ein komplexes Feld. Wir haben eine Routine-Drogenscreening bei uns am Uniklinikum Regensburg. Aber es gibt mittlerweile so viele neuere Substanzen auch, die durch dieses Routine-Screening gar nicht mehr erfasst werden. Und dann kommen die Experten letztendlich hier zum Zug, nämlich die Institute für Rechtsmedizin. Die gibt es in München und gibt es in Erlangen, die dann weiterführen die Analysen bei Bedarf. bei Bedarf machen können. Das ist auch so, wenn sich jemand von jemand, wenn der vergiftet wurde und so weiter, dann schaltet man oft natürlich in Einvernehmen mit den Betroffenen die Rechtsmedizin ein. Und zu Ihrer Frage, wie lange ist sowas nachweisbar, das ist ganz verschieden. Das geht von wenigen Tagen bis auch mehrere Wochen, je nachdem auch, wo man nachschaut, ob man jetzt im Urin nachschaut, im Blut oder auch im Haar. Also es kommt immer auf die Analysemethode an und ja, auf das Material, welches man anschaut.
Okay. Ja, so eine Vergiftung, wie es jetzt zum Beispiel in Weiden der Fall war, die ist ja schon irgendwie was Besonderes. Oder kommt sowas öfter vor? Was haben Sie da schon für Vergiftungen vielleicht in Ihrer Laufbahn erlebt?
Also wir sehen tatsächlich hier auf unserer Intensivstation, weil es auch die Vergiftungen einer unserer Schwerpunkte sind, schon viele Patienten mit sehr schweren Vergiftungen. Und das können bis zu 30 pro Monat sein, so schätze ich das jetzt mal ab. Also 30 Patienten pro Monat. Und die Vergiftungen können ganz verschieden sein. Das können diese selbst herbeigeführten Vergiftungen sein, wie wir es jetzt auch angesprochen haben, sei es einfach der Alkohol, sei es Ecstasy, sei es mit Opioiden, mit Heroin, was immer nur eine der häufigsten Ursachen ist, wo Patienten dann auch wirklich beatmet werden müssen und so weiter und so fort. Aber wir sehen auch immer mehr andere Vergiftungen, die man Gott sei Dank mittlerweile auch sehr, sehr gut behandeln kann. Da ist zum einen das ganze große Feld der Badesalze ist da, die man da sieht, die auch angewendet werden, um irgendwelche Zustände, also für den angenehme Zustände werden ersehnt, aber das kann dann auf der Intensivstation natürlich auch enden. Dann natürlich können Pilze in aller Art werden geraucht oder zu sich genommen, also auch um Rauschzustände herbeizuführen. Und es gibt aber auch Vergiftungen, die nicht absichtlich von den Betroffenen herbeigeführt werden. Zum Beispiel, wir denken an die Knollenblätterpilzvergiftungen, die immer mehr zunehmen, insbesondere weil die Leute immer lieber back to nature, back to earth, also gehen immer mehr in die freie Natur. Diese Pilz-Apps sind sicherlich gut, aber sie sind nur eine Hilfe. Und es kann sein, dass die Pilz-App dann anzeigt, okay, der Pilz ist essbar, aber in Wirklichkeit ist es doch ein Knollenblätterpilz. Und natürlich der Tourismus und die Migration spielen eine Rolle, weil in anderen Teilen der Welt sind mehr Pilze essbar als bei uns. Und deswegen sind Pilzvergiftungen ein ganz großes Feld auch bei uns. Dann haben wir natürlich die alten, sehr, sehr hilflosen, dementen Leute, die die Sachen zu sich nehmen. Wir hatten jetzt einen Patienten, der hat tatsächlich einen WC-Reiniger zu sich genommen, was auch ganz, 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 ganz ungünstig ist. Und auch die Leute, die verzweifelt nach irgendwelchen Krebsheilungen suchen. Wir hatten einen Patienten, der hatte ein Rezidiv eines Tumors im Halsbereich und war da total hilflos, hatte die Schulmedizin nicht vertraut, hat da gelesen, dass Aprikosenkerne helfen dagegen, hat dann große Mengen an Aprikosenkernen zu sich genommen, das waren über 400 Stück, hat er da in einem kurzen Zeitraum zu sich genommen und hat dann eine schwere Cyanidintoxikation gekriegt. Wir mussten ihn auch beatmen, wir mussten ihn dann ein Gegengift verabreichen. Also Sie sehen, es gibt da ganz verschiedene Vergiftungen von den klassischen Drogen über Alkohol bis zum Pilz, bis zu irgendwelchen Kräutermischungen, die hier konsumiert werden. Aber das Allergefährlichste bleibt nach wie vor die meisten Todesfälle in Deutschland. Das sind an die 20, 30. Das ist immer, sind immer noch die Opioide, also das Heroin. Das ist immer noch das Allergefährlichste, das wir haben. Und natürlich, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, waren auch die Medikamentenvergiftungen bei Patienten mit psychischen Erkrankungen. Also Medikamente, die zur Therapie von Erkrankungen am Markt sind, einfach viel, viel höher dosiert.
Was ist denn das Schwierigste an der Behandlung gegen Vergiftungen?
Letztendlich ist das Allerwichtigste bei den Vergiftungen, sich immer wieder auf die intensivmedizinischen Grundfertigkeiten hier zu besinnen. Das ist das Allerwichtigste bei einer Behandlung, bei einer Behandlung einer Vergiftung. Also der Patient muss oft beatmet werden, letztendlich mit einem Tubus im Mund. Man muss eine Vollnarkose mal machen, man muss den Kreislauf sicherstellen. Das ist das Allerwichtigste. Und erst dann fokussiere ich mich auf die verschiedenen Vergiftungen, die es gibt. Und wenn Sie mich fragen, was das Schwierige ist, wahrscheinlich ist das für den so in Vergiftungen nicht zu erfahrenen Arzt das Schwierige, wie behandle jetzt ich die spezifische Vergiftung und so weiter. Und da sind aber die Giftnotrufzentralen an den Universitäten in München und in Nürnberg sozusagen die wichtigen Ansprechpartner, die ihnen da helfen. Aber bevor man hier an das spezifische Gift denkt, immer sich auf die intensivmedizinischen Grundfertigkeiten berufen, und dann ist die Behandlung von Vergiftungen eigentlich doch relativ einfach und man kann viele, viele Menschenleben durch dieses relativ einfache Handwerkszeug gut retten.
Aber es ist nicht so, dass es quasi für jedes Gift auch ein Gegengift gibt.
Es ist nicht so, dass es für jedes Gift ein Gegengift gibt, wie zum Beispiel für das Paracetamol gibt es zum Beispiel ein sehr gutes Gegengift. Das ist ja ein bekanntes Schmerzmittel, das insbesondere im angloamerikanischen Raum, aber auch bei uns für Suizidversuche eingesetzt wird, leider Gottes. Bei uns ist es ja apothekenpflichtig, deswegen ist es bei uns jetzt etwas seltener eingeführt, während im angloamerikanischen Raum kann man es ja im Drugstore oder im Supermarkt und in der Drogerie auch kaufen. Also da gibt es ein Gegengift. Allerdings ist das nach wie vor eine sehr, sehr gefährliche Sache. Und es gibt für den Knollenblätterpilz gibt's ein Gegengift. Andere Gifte kann ich gut mit einer Dialyse rauskriegen, also mit einer Blutwäsche. Es gibt Gifte, die kann ich mit einem speziellen Filter kann ich die rauskriegen. Also es kommt immer darauf an, was ist es genau. Und entweder man hat selber die Erfahrung oder man berät sich mit den Giftnotrufzentralen.
Ja, super. Das von meiner Seite aus wäre es das schon. Hätten Sie noch irgendwas?
Ja, von meiner Seite kann ich nur unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, möglichst wenig Gift zu sich nehmen. Also ich würde jetzt auch nicht abraten von dem Gläschen Rotwein mal, weil wir sind ja alle Menschen, also das ist sicherlich völlig in Ordnung. Aber insbesondere, wenn es jetzt um die illegalen Drogen geht, sollte man wirklich da die Hände weglassen. Auch wenn man es gut behandeln kann, wie ich gesagt habe. Aber gerade das Abhängigkeitspotenzial ist schon enorm. Deswegen da die Finger weg von illegalen Drogen. Das wäre so mein Ratschlag an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Dann vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und für diese spannenden Einblicke.
Danke, sehr gerne. Danke Ihnen.